Ein Wort aus der Losung heute, das zu unserem Text heute passt. Wir sind jetzt wieder im zweiten Korintherbrief gelandet, nachdem wir einige Texte aus dem Jesaja-Buch gehabt haben, jetzt wieder im zweiten Korintherbrief. Da geht es ums Geld unter anderem, und in der Losung stand heute dieser Satz: Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Interessanter Satz, gell? Aber ich denke, wird heute Abend auch noch ein bisschen ausgeführt, was Paulus zu der Gemeinde in Korinth dazu zu sagen hat. Ja, wir hatten diese Woche drei Geburtstage. Einmal der Richard, der kriegt das nächste Lied auch vorgesungen. Genau, dann hatte der Chrissy Geburtstag, noch keine 70, und der Bernd Geiser auch noch keine 70. Also ihr dürft zwar an dem Lied teilhaben, aber es ist nicht speziell jetzt für euch, sondern von Richard. Ich fand es interessant, er hat sich das Lied gewünscht, Du meine Seele singe. Das passt jetzt in die Corona-Zeit nicht, Du mein Mund singt, sondern Meine Seele singe. Und so werden wir es auch heute haben, dass wir einfach zuhören, uns zusingen lassen, diese Worte. Genau, Tobias wird 9 plus machen, dann die Petra die Kinder übernehmen. Der Werner und die Petra werden uns die Lieder zusingen und spielen. Der Boas, genau, wird mir zusammen den Text auslegen. Das ist jetzt Zufall, dass wir dreimal hintereinander zusammen dran sind, aber ist schön, ich freue mich, dass das so ist. Und Technik haben wir auch noch zwei. Genau, Chrissy und der Roberto. Du, meine Seele, singe, wer es mitlesen will, 228, das ist im blauen Buch, der erste Vers und 5 bis 8.
Ich bin viel zu wenig. Blum. Jedoch, weil ich gehöre, gehen Zion in sein Zelt. Es billigt, dass ich mehre sein Lob für alle Welt.
Vielen Dank.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ob alle bei der Altersangabe wirklich richtig angegeben haben, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich würde noch zu Beginn gerne beten. Und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Ja, Herr, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für das Wochenende, dass wir jetzt heute wieder hier zusammen sein können, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank für jeden Einzelnen, der hier ist. Sei doch bei allen, die heute nicht da sein können. Behüte und bewahre du auch sie und ja, sei du bei ihnen, schenk du uns ein offenes Herz, schenk du die richtigen Worte und ja, lass einfach dein Wort wirken. Herr, hab Dank für alles, was du uns immer wieder auch neu gibst und wo wir manchmal vielleicht auch vergessen, dass wir so ein Reichtum haben hier. Lass uns das immer wieder auch neu bewusst werden und segne du jetzt diesen Abend, Herr. Amen.
Ja, ich habe was mitgebracht. 3 Tüten. Einmal diese Tüte. Was könnte das sein? Mir reicht der Überbegriff. Samen, genau. Das sind Samen und wenn man genauer hinschaut, da kann man Kirschbäume pflanzen. Ja, wenn man es zu nah macht, ist nicht so gut. Man muss es ein bisschen auseinander machen. Das sind Samen, Kirschsamen. Das habe ich halt gefunden. Dann habe ich noch mal eine Tüte. Entschuldigung, das waren, keine Ahnung, wieder Samen. Was macht man mit Samen? Säen. Und wie sieht es aussehen? Hat jemand schon mal was gesät? Ja? Und wie geht es? Die Erde vorbereite, aber eigentlich wirft man es einfach weg in den Dreck, oder? Ah, nicht ganz, aber fast, gell? Man wirft es einfach in den Dreck. Natürlich muss man da noch ein bisschen was tun, aber letztlich erwartet man dann irgendwann Frucht. Dass draus was wird, dass draus was wächst. Und diese Frucht dann so, dass es nicht nur so einen Baum gibt mit einer Kirsche, sondern dass da mehrere drauf sind. Das ist eigentlich das, was man sich dann wünscht, dass das sich auch vermehrt. Wie kommt man da eigentlich drauf, dass das so ist? Erfahrung, genau. Das hat jemand schon mal ausprobiert und wenn man selber ausprobiert hat, dann weiß man es auch. Wenn man diese Samen einfach ausstreut, dann vermehren die sich und zwar manche wirklich ganz grandios und weit. Man kann wenig dazu tun, meistens so ein bisschen was, klar, die Gärtner darf ich jetzt nicht beleidigen. Aber Sonne, Regen, die Erde selber, die Gene, die da drin sind, das ist eigentlich was, was man nicht machen kann, sondern was einfach ja, Gott schenkt. Ich habe nochmal einen Beutel mitgebracht. Was ist jetzt das da? Ganz viel Geld. Also der Menge der Münzen. Ganze Menge Münzen. Auch sehen oder lieber behalten? Was macht man mit sowas? Ausgeben oder ein Sparschwein? Gell, ist eine schwierige Frage, was man mit dem macht. Letztlich sieht es ähnlich aus, gell, wenn ich jetzt das so zeige, ist nicht viel was anders. Aber man würde jetzt ja nicht unbedingt drauf kommen, das einfach auch wegzuwerfen in die Erde und drauf zu warten, was draus wird. Weg ist doch eigentlich weg beim Geld, anders wie beim Samen, oder? Paulus sagt in unserem Text ganz provokativ, ne? Mit dem Geld ist genauso wie mit dem Samen. Wer das aussät, wer das weitergibt, der wird erkennen, dass sich das vermehrt, dass es Frucht bringt. Ich lese mal zwei Verse einfach noch kurz vor dem Anfang. Er sagt über Gott, Gott hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Und weiter oben sagt er, denkt daran, wer spärlich sät, und da geht es nicht um diese Körner, sondern da geht es ums Geld, der wird auch wenig ernten. Und wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Das, was ich verschenke, das vermehrt sich. Interessante Theorie. Wir hören nachher noch mehr. Lassen uns einfach auch von diesem Text herausfordern. Ich denke, Bo ging es genauso. Wie geht man mit so einem heiklen Thema um? Wie geht man mit solchen Thesen um, die Paulus hier stellt? Aber ich denke, das Thema ist auch hier ausprobieren. Ausprobieren, ob das wirklich so ist. Ich denke, das ist was, was wir auch da tun können. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte von mir. Früher, als ich so 9 plus war, habe ich mir das einfach mal zu Herzen genommen. Meine Eltern haben das auch von der Bibel her so immer gesagt, der Zehnte Gott geben. Und ich hatte immer 2 Kessle, eins, das was ich gespart habe, und der Zehnte davon immer andere Kessle. Und es war immer auch schön, wenn dann so Missionare kamen, dann habe ich mal Kessle gehabt und konnte das abgeben. Das war meistens nicht so viel. In dem Alter hat man nicht so viel. Und irgendwann habe ich auf ein Fahrrad gespart, rotes Rennrad. Die Preise brauche ich jetzt gar nicht nennen, weil die sind heute nicht mehr relevant. Erstens war es D-Mark, zweitens ist es heute 10-mal so viel. Auf jeden Fall, ich hatte dann Geburtstag und habe relativ viel für damalige Verhältnis Geld bekommen, habe es dann zusammengezählt und gemerkt, jetzt reicht's für das Fahrrad, das ich gern hätte. Und dann ist mir eingefallen, ja, aber wenn ich jetzt der Zehnte von dem wegtue, dann reicht's ja nimmer. Das war für mich damals als ja, Kind, als angehender Teenie schon Gewissensfrage. Ich habe mich dann durchgerungen, das in das Kessle zu tun, weil ich mich einfach an das erinnert habe. Meine Eltern haben immer gesagt, da liegt ein Segen drauf in dem, was man wegtut und dem, was man schenkt. Mein Vater hat dann gefragt, hast du genug Geld jetzt für das Fahrrad, kann ich das jetzt bestellen? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe nicht genügend. Aber er hat dann gesagt, jetzt gibst du mir, was du hast, und das hat dann auch gereicht. Ich denke, mein Vater hat es aufgefüllt. Ja, es gilt einfach auch mal auszuprobieren, auch ein Risiko einzugehen bei dem, was Verheißungen in der Bibel stehen. Und heute wird es dazu schon ein Stück weit auch spannend. Soweit diese Gedanken vorab. Wir steigen nachher noch in den Text ein und jetzt hören wir noch mal ein Lied. Wir pflügen und wir streuen, ist eigentlich ein Erntedanklied, aber ich glaube, das passt jetzt ganz gut zu diesem Text. Das ist 676 im Orangenbuch.
Auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und treift, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen darauf. Alle gute Gabe kommt er von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Er sendet Tau und Regen, Sonn und den Mondenschein und wickelt seinen Segen gar zart und köstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her. Der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm. Das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Er lässt die Sonne aufgehen, er stellt des Mondes Lauf. Er lässt die Winde wehen und tut die Wolken auf. Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot. Er gibt den Kühen Weide und unseren Kindern Brot. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn.
Ja, die Kinder dürfen mit der Petra jetzt vorne raus und die neuen Blusser mit dem Tobias hinten. Ja, und dann hören wir auf 2. Korinther 9. Paulus ist unterwegs in Mazedonien. Er wirbt überall, wo er vorbeikommt, auch wo er in Korinth war, beziehungsweise er hat dort schon geschrieben mit dem ersten Brief, dass er sammelt für die Gemeinde in Jerusalem, die in Not war, die verarmt war. Und er schreibt jetzt am Anfang so ein bisschen seltsam. Da sagt der Bo nachher dazu was. Ja, klingt seltsam. Er schreibt dieser Gemeinde in Korinth: Ich brauche euch über den Liebesdienst für die Gemeinde in Jerusalem ja gar nicht mehr ausführlich zu schreiben. Ich weiß, dass ihr helfen wollt. Ich habe euch schon bei den Mazedoniern gelobt. Die Brüder und Schwestern in Korinth und der Umgebung sammeln seit dem vorigen Jahr. Euer Eifer hat die meisten von ihnen angesteckt. Ich schicke jetzt die Brüder zu euch, denn ich will nicht enttäuscht werden. Wie stehe ich da, wenn denn Leute von Mazedonien mit mir kommen und feststellen, dass es gar nicht so ist? Wie werde ich mich schämen müssen? Und erst ihr selbst? Darum hielt ich es für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie mir vorausreisen und die angekündigte Spende einsammeln, damit sie dann wirklich bereit liegt. Sie soll eine echte Spende sein, eine Gabe des Dankes und nicht eine Gabe des Geizes. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Und wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Gäber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Ich jetzt ein Zitat aus dem Psalm 112. Großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maße seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Soweit.
Ja, der Paulus zu Beginn, charmant wie eh und je. Trotzdem möchte ich Ihnen heute drei Punkte mitgeben. Und auch der Uli hat es vorhin schon gesagt, die Losung passt eigentlich heute wunderbar zum Textplan. Deswegen würde ich sie auch gerne nochmal zitieren. Zum einen, wie er schon gesagt, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Und dann aber auch in Matthäus 6, Vers 1, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Der erste Punkt, Vorbereitung schafft Sicherheit. Auch Paulus ist letztendlich nur ein Mensch. Er hat die Befürchtung, wie er es zu Beginn schildert, dass die Korinther nicht vorbereitet sind. Dass vielleicht doch er, aber dann auch die Korinther, ihr Gesicht verlieren könnten. Dass Paulus sich nicht leere Versprechen oder gar Lügen vorwerfen muss. Es zeigt aber auch, wie wichtig ihm eben diese Angelegenheit ist. Denn Vorbereitung schafft Sicherheit. Es geht nicht einfach nur ums Geld, es geht um viel mehr. Um die Sichtweise auf die Spenden, die Motivation dahinter und die Auswirkungen. Er möchte, dass auch das, was gespendet wird, wirklich zum Segen wird. Er nimmt die Korinther bei ihren Zusagen ernst und sieht sich auch ein Stück weit für sie verantwortlich, trotz aller Differenzen und Kopfschmerzen, die sie ihm sicherlich auch bereitet haben. Er erinnert die Korinther an ihre Zusage, wo es dann heißt, sie werden, also die Brüder, die von euch angekündigte Spende bereits im Voraus einsammeln. Dann liegt nachher wirklich eine großzügige Spende bereit und nicht nur ein Betrag, der von Geiz zeugt. Paulus zwingt sie zu nichts. Er erinnert sie aber mehr oder weniger charmant, wie es der Uli vorhin auch schon gesagt hat, eben an ihre Zusage. Und dann habe ich mich gefragt, wo müssen wir uns vielleicht manchmal auch an unsere Zusagen erinnert werden? Und von wem? Wer übernimmt die Aufgabe dann? Und wie gehen wir damit um? Wollen wir nichts davon wissen oder sind wir dankbar für den Hinweis? Interessant ist es ja, dass nicht klar definiert ist, was jetzt genau der Betrag sein soll, den die Korinther damals zugesagt haben. So ist das Ganze ja doch irgendwie paradox. Zum einen, es kommt darauf an, wie viel gespendet wird und gleichzeitig eben auch nicht. Auf der einen Seite ist es eine Herzenshaltung, ist die Herzenshaltung wichtig, aber auf der anderen Seite soll der Betrag eben nicht von Geiz zeugen. Vorbereitung schafft Sicherheit und zeigt die Wertschätzung an dem Thema. So wie ein Gastgeber eben auch, jetzt vielleicht nicht gerade in Corona-Zeiten, aber normalerweise sich auch auf seine Gäste vorbereitet und die Sachen eben hinrichtet. Auf die Haltung kommt es an. In Vers 7 heißt es, ich habe die Basisbibel als Übersetzung genommen, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Auf die Haltungsform kommt es also nicht nur beim Turnen an, sondern auch beim Spenden. Und hier weniger auf die körperliche Haltungsform, sondern eben auf die Haltung im Inneren. Gebe ich das, was ich spende, weil ich es muss, weil ich mich verpflichtet fühle oder weil mir die Sache wirklich am Herzen liegt? Ein schönes Bild, wie ich finde, das am Herzen liegen, etwas am Herzen liegen zu haben. Also ganz bei mir innen drin, was mich berührt, was mich nicht kalt lässt. Was ich mit mir trage und mich nicht loslässt. Und wie so oft im Leben macht es natürlich einiges einfacher, wenn man Spaß und Freude an der Sache oder der Aufgabe hat. Das heißt aber nicht, dass nicht manchmal auch eine gewisse Disziplin dazugehört, eben manche Dinge auch zu machen, auch wenn man mal nicht gerade Feuer und Flamme dafür ist. Natürlich soll es trotzdem aus innerer Überzeugung heraus geschehen. Die Wissenschaft spricht dann hier gerne von der oftmals jetzt schon bekannten intrinsischen Motivation. Also etwas, was ohne menschlichen Anstoß von innen heraus mich selber motiviert. Und gleichzeitig versorgt uns Gott, wie es heißt in Vers 8. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. Gott hat die Macht, den Überfluss zu schenken. Heißt aber nicht, dass wenn wir mal etwas geben, sofort Überfluss erhalten werden. Das heißt noch nicht mal, dass wir jemals diesen Überfluss, wie auch immer dann, der sich äußern könnte, erhalten werden. Denn wir haben ja zu jeder Zeit alles, was wir zum Leben brauchen. Auch wenn sich das vielleicht manchmal nicht gerade nach Überfluss anfühlt. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, was für eine Zusage. Wir dürfen aus vollem Herzen genießen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat und dürfen das, was uns zur Verfügung gestellt wurde, mit anderen teilen. Gemeinsame Freude ist eben oft auch doppelte Freude. Mein dritter Punkt über den Tellerrand hinaus. In Vers 10 heißt's, Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Ein Schritt nach dem anderen. Er gibt den Samen und schenkt auch, dass die Saat dann aufgeht. Denn was bringt ein Samen, der nicht keimt? Aber dafür braucht's Zeit. Zeit, dass was entstehen kann. Aber er bleibt eben nicht nur beim Samen stehen, also er gibt nicht nur den Samen und wartet, dass wir das Resultat von alleine erzielen, denn er gibt auch gleichzeitig das Brot zum Essen. Natürlich ist das Brot dann ein Resultat aus dem Samen, der gepflanzt wurde, aber zwischendrin kann viel schief gehen. Ohne, dass ich jetzt wirklich einen grünen Daumen hätte, aber das habe ich so am Rande mal mitbekommen. Und auch hier schenkt Gott eben dann das nötige Gelingen. Zum Schluss führt Paulus dann noch aus, dass es nicht nur um das Geld an sich geht, sondern ja auch auf das, was damit verbunden ist. Das, was die Korinther mit ihrer Spende neben der materiellen Versorgung noch alles bewirken. So bewirkt die Spende zum einen große Dankbarkeit gegenüber Gott. Die Spende kann ja eine Gebetserhörung von jemandem anders sein. Sie kann aus Notsituationen helfen oder einfach etwas gelingen lassen. Dies ruft alles Dankbarkeit gegenüber Gott dann hervor, sofern wir uns denn dann noch daran erinnern, dass wir auch wirklich dafür danken. Des Weiteren wird dadurch Gemeinschaft geschaffen, wie es in Vers 13 heißt. Und an eurer Freigiebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Es wird eine Verbindung geschaffen zwischen Sender und Empfänger. Die Christen in Korinth sind nicht losgelöst von der Welt, genauso wenig wie die Christen in Jerusalem. Sie sind letztlich eine Gemeinschaft, vielleicht sogar füreinander verantwortlich. Man interessiert sich füreinander und fühlt mit den anderen mit. Nicht aus Mitleid, sondern aus Verständnis entsteht dann eine Gemeinschaft. Es ist quasi eine Win-Win-Situation. Die Korinther werden gesegnet, wenn sie geben, und andere werden gesegnet, wenn die Korinther geben. Anders formuliert auf uns, du wirst gesegnet, wenn du gibst, andere werden gesegnet, wenn du gibst. Und darüber hinaus öffnet das Spenden ja auch die Augen für den eigenen Reichtum, den wir selber haben. Wenn wir getrost von dem abgeben können, was wir haben, merken wir oftmals erst, wie viel wir eigentlich haben. Und das wünsche ich uns, nicht nur den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, sondern vielmehr noch den Blick für den oder die Nächsten. Schließen möchte ich mit einem Zitat, was C.S. Lewis mal geschrieben hat. Er schreibt, nichts von dem, was du nicht weggegeben hast, wird jemals wirklich dein sein. Anders formuliert, nichts von dem, was du behalten hast, wird jemals wirklich dein sein. Amen. Wir hören auf das Lied, ein jeder trage die Last des anderen, im blauen Gesangbuch unter der Nummer 576. Und einmal querlüften.
Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Lasten gibt es genug. Jeder trägt sein Paket von den Sorgen und Ängsten der Zeit. Es gibt Arbeit, die über die Kräfte geht. Es gibt Schuld, Hass und Lieblosigkeit. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Er nahm uns von den Lasten das schwerste Stück. Er trug unsere Schuld und dabei machte er unsere Hände und unseren Blick für die Lasten des anderen frei. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Keiner ist da zu schwach und zu ungeschickt. Denn wer immer es will, der stellt fest, auch der Schwächste kann tragen, was andere bedrückt, wenn er selbst sich von Gott tragen lässt. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat.
Ja, vielen Dank, Boris. Und jetzt einfach von mir auch noch ein paar Gedanken dazu, zu diesem Thema. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man zunächst einmal vom letzten Vers her an diesen Text herangeht. Der letzte Vers heißt, lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Lasst uns Gott danken, weil Gott jemand ist, der gibt. Gott ist jemand, der schenkt. Gott ist jemand, der liebt, der Liebe weitergibt. Das ist die Grundlage von allem, was hier steht und von allem, wie wir das auch verstehen können, was hier steht. Ob das die Schöpfung ist mit allem drum und dran, unserem Leben, Essen, Sonne, Mond und Sterne und was auch immer, Gott schenkt, Gott gibt. Wenn wir im Volk Israel sehen, wie hat er dieses Volk beschenkt, immer wieder auch mit Land, mit allem drum und dran. Gott schenkt, Gott ist der Schenkende. Jesus Christus, er gab seinen Sohn, heißt es, für uns. Gott schenkt. Oder der Heilige Geist, da heißt es auch, er gab uns oder er gibt uns diesen Heiligen Geist oder das ewige Leben. Gott ist jemand, der schenkt, der weitergibt. Und das ist Gottes Wesensart, so ist Gott. Ich denke, das ist ganz wichtig, das einfach mal stehen zu lassen und dann nicht zu suchen, wo gibt's irgendwo ein Gebot im Neuen Testament oder von Jesus, das das Geld betrifft oder das unseren Besitz betrifft oder unsere Zeit oder sonst was, sondern so geht Paulus auch nicht dran, sondern er sagt, deshalb ist eigentlich selbstverständlich, dass auch wir schenken dürfen, dass wir weitergeben dürfen. Vielleicht zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Geben, schenken statt Geiz, statt Habsucht, statt Neid. Für das, was draus wird, denke ich, sind wir nicht verantwortlich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das kann ja manchmal frustrierend sein, wenn man den Undank sieht, wenn man etwas gegeben hat. Das kann auch frustrierend sein, wenn man sieht, was damit gemacht wird. Manche Enttäuschung auch da drin. An Jerusalem, Die waren doch selber schuld, dass sie arm geworden sind, oder? Die haben alles zusammengeworfen, alle Grundstücke verkauft, nicht an die Zukunft gedacht, Jesus kommt morgen wieder, dann ist alles egal. Und jetzt sind sie in großer Not. Hätte man auch sagen können, selber schuld, lasst die doch, die sollen gucken, wie sie rauskommen. Paulus sieht es ganz anders. Paulus sieht die Not und sagt, jetzt geht's drum, was würde Gott tun, was würde er mit euch tun? Und deshalb sammelt er. Einige, ja, Verse nochmal, einfach zum nochmal drüber nachdenken, du darfst gern den Text jetzt auflegen, die uns einfach herausfordern sollen aus diesem Text. Vers 5 will ich anfangen. Vers 5, eine Gabe des Dankes und nicht eine Gabe des Geizes. Bo hat es auch schon angeführt, das ist ganz wichtig, es geht um Dankbarkeit. Und aus diesem Blickwinkel dürfen wir herangehen bei dem, was es heißt, auch weiterzugeben, von Herzen zu geben, heißt später in Vers 7. Und dieser Satz gilt auch für Schwaben, das muss man auch sagen, die nennen es nicht Geiz, sondern Sparsamkeit, das ist was anderes. Nein, aus Dankbarkeit, Gabe des Dankes und nicht eine Gabe des Geizes, das führt er ganz deutlich auch aus. In Vers 9 heißt es, großzügig gibt er den Bedürftigen, großzügig. Ein Zitat aus dem Psalm, wo jemand gelobt wird, der in Gottes Geboten lebt und mit Gottes Geboten lebt, großzügig gibt er. Nicht kleinlich, nicht berechnend, nicht nickrig. Das kann helfen. Das kann helfen, großzügig zu geben. Und dann dieser Vers 6, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Säen, ich habe es vorher ein bisschen versucht zu provozieren mit Samen und Geld. Mir geht es genauso, das ist schwierig. Da hat man immer Argumente, warum das eine geht, das andere nicht. Letztlich ist es ein göttliches Geheimnis. Segen ist immer ein Geheimnis, nie berechenbar, nie in unserer Verfügung. Das ist immer was, was Gott schenkt. Und Jesus selber sagt, ich bin das Samenkorn, das in die Erde geht, Karfreitag, das stirbt und das Frucht bringt. Ein Geheimnis, das wir nie berechnen können, das wir nie irgendwo darstellen können, sondern da geht es auch darum, dass wir es ausprobieren, dass wir Erfahrungen sammeln. Und dann ist dieser Vers 4, habe ich geschrieben, das stimmt nicht. Vers 7, der Schluss. Gott liebt fröhliche Geber. Fröhliche Geber. Ich gebe nicht eigentlich eine traurige Angelegenheit, etwas herzugeben. Interessante Formulierung. Mich packt es irgendwie, diese Formulierung. Gott liebt fröhliche Geber. Auch ein ganz emotionaler Satz. Da ist eine Liebe da von Gott zu diesen Menschen, die geben. Und fröhlich soll es sein. Eine Atmosphäre der Liebe und der Fröhlichkeit. Man könnte ja sagen, meine Frau liebt das und das. Dann könnte man sich überlegen, ob man das gern tut oder nicht tut. Hier heißt Gott liebt fröhliche Geber. Die Frage ist, ja, ob wir uns da einreihen lassen in Gottes Liebe. Und dann noch ein Satz, der nicht hier steht, der im vorigen Kapitel stand. Geben ist seliger als nehmen. Das ist nicht nur ein Satz für Boxer. Da ist klar, das ist so, wenn man einen Wettkampf gewinnen will, geben ist seliger als nehmen. Nee, es heißt hier, Gott gibt genug. Wir haben es vorher vom Bo gehört, er gibt reichlich, er ist freigebig. Und das ist dann auch etwas, was einfach selig macht, hier weiterzugeben, hier einfach auch Gottes Herz, Gottes Liebe, Gottes Segen zu erfahren. Und ich denke, beim Geben geht es jetzt hier zwar speziell ums Geld, aber darum geht es nicht nur, sondern es geht um die Zeit, die wir für jemanden investieren, um die Liebe, um die Nähe, um die Hilfe, auch ums Gebet, das wir investieren. Ich denke, das ist ein ganz weites Feld. Gottes Eigenschaft ist geben, ist schenken, ist lieben und wir sollen uns davon anstecken lassen, von seiner Liebe. Und es gilt auch bei uns Abis in der Kirche oder in diakonischen oder missionarischen Organisationen, die sind darauf angewiesen, dass Menschen sich von diesem Geben Gottes, von diesem Reichtum, den er schenkt, ja einfach dankbar inspirieren lassen, hier auch sich einzusetzen. Und ich bin dankbar, das sieht man an jedem Sonntagstreff wieder, wie viele auch hier mit ihren Gaben dabei sind, wie viel sie auch hinten einlegen. Das ist schön und das ist gut und auch in anderen Bereichen. Mir ging es einfach in diesen Sätzen nochmal drum zu sehen, Mensch, die will man einfach zunächst nicht so stehen lassen. Aber vielleicht sollten wir sie stehen lassen. Vielleicht sollten wir sie einfach auf uns auch beziehen. Ja, Gott liebt fröhliche Geber. Und nochmal der letzte Satz. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk in allen Bereichen. Da ist sicher Jesus zunächst gemeint, aber hier dürfen wir es ausweiten auf alles, was zu unserem Leben gehört. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, öffne du uns immer wieder die Augen für das, was du schenkst in unser Leben. Du hast uns so viel geschenkt. Herr Jesus, du bist in unsere Welt gekommen. Du hast dein Leben für uns gegeben, damit wir leben können. Hab Dank dafür. Mach du uns es immer wieder neu bewusst und schenke, dass unser Leben dadurch einfach dankbar wird. Dass wir zu Menschen werden, die dankbar, die fröhlich sind in dem, was du in unser Leben geschenkt hast. Und Herr, schenkst, dass wir es auch immer wieder ausprobieren, dass du segnen willst. Dass du segnen willst, unser Leben segnen willst, da, wo wir uns auf dich verlassen, da, wo wir uns an dein Wort halten. Danke, Herr, dass du mit uns gehst, in diese Woche jetzt auch, dass du bei uns bist, dass du uns segnest. Amen. Ja, zum Abkündigungen gibt's nicht viel, leider. Donnerstag ist wieder hier Gebets- und Bibelstunde. Herzliche Einladung dazu. Und sonst ist nach wie vor spannend, was auf uns zukommt, auch für die Schüler und Lehrer jetzt, wenn die Ferien vorbei sind. Ja, einfach jedem auch in seiner Situation Kraft und Weisheit jetzt. Ja, und sonst nächsten Sonntag wieder hier Sonntagstreff. Wir freuen uns darauf, uns da auch wieder zu treffen. Wir schließen mit dem Segenslied, das uns zugesungen wird.
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein? Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Wolken. Geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden. Was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte.